prominenter Besuch heute im Podcast UnternehmerInnen der Zukunft. Pip Klöckner ist zu Gast. Viele werden ihn kennen aus dem Doppelgänger-Podcast, von den OMR-Bühnen oder auch anderen Events, wo er derzeit sehr viel als Keynote-Speaker unterwegs ist. Ich kenne Pip schon sicher 10, vielleicht auch 15 Jahre so aus der Berliner Startup-Szene. Damals war er so einer der angesagten SEO-Experten, hat sehr viel gesehen im Bereich E-Commerce, sehr viel investiert, guckt sich das Thema KI so tief an, wie wahrscheinlich wenig andere Menschen in Deutschland das gerade tun. Und wir haben heute mit ihm darüber gesprochen, wie KI eigentlich den E-Commerce verändert, was es für Unternehmer und Unternehmerinnen bedeutet, worin man sich heute, womit man sich auseinandersetzen sollte und womit auch nicht. Ich finde, da steckt richtig viel drin. Deswegen springen wir direkt rein in den Podcast mit Pip Klöckner. Los geht's.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Also ich würde auf jeden Fall die Möglichkeit nutzen, die sich mit generativer KI eröffnen, indem man zum Beispiel mehr Content-Varianten vertestet, wenn man ausreichend Traffic hat. Du kannst einerseits sagen, wir können jetzt die gleiche Anzahl Bilder mit deutlich weniger Leuten reduzieren und die Hälfte rausschmeißen. Du könntest aber auch sagen, wir können jetzt endlich mal doppelt so viel AB testen, weil wir 10 verschiedene Mood-Bilder testen können oder weil wir für verschiedene Zielgruppen Bilder erstellen können.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Pip.
Moin Jan, freue mich.
Schön, dass du dabei bist. Ich vermute, du bist vielen Hörern und Hörerinnen mindestens bekannt als Host des Doppelgänger-Podcasts, aber man sieht dich immer wieder auch im OMR-Kontext mit einer großen Keynote als Stammgast im Podcast. Ich kenne dich schon, würde ich sagen, ein paar Jahre länger, als du noch sehr stark in der SEO-Szene unterwegs warst. Erzähl doch mal für die, die dich jetzt nicht so in allen Details kennen, wie ist so dein Einstieg ins ganze Online-Marketing- und E-Commerce-Game eigentlich gewesen?
Ja, also mein Hintergrund ist eigentlich in der klassischen BWL. Ich habe dann aber sagen, nach meinem damals noch Diplom so eine Art Quereinstieg gemacht und mich direkt in die Berliner Internetwirtschaft 2005 bewegt. Bei einem noch relativ kleinen Startup begonnen, das Idealo hieß damals. Ich glaube, wir waren so 40, 50 Leute, als ich begonnen habe. Und ja, als ich 5, 6 Jahre später gegangen bin, war Idealo, glaube ich, 700 Leute groß. Und bei Idealo konnte ich, also wie gesagt, es war relativ übersichtlich, es haben noch alle Leute zu den Gründern reportet, es gab kein mittleres Management, kann man glaube ich sagen, damals. Und sagen sowohl was Organisationsentwicklung angeht, aber auch was die verschiedenen Funktionen angeht, konnte ich viel miterleben und mir auch viele, viele Rollen aneignen. Also ich habe im SEO gearbeitet, im gesamten Marketing, SEA, ich habe Produktmanagement gemacht, Kategorien entwickelt, so ein bisschen BizDev, Fast Sales und konnte wirklich alles so ein bisschen von der Pike auf lernen, was glaube ich ganz gut ist.
Mhm. Damals Idealo ja ein sehr, sehr SEO-getriebenes Geschäftsmodell, oder es ist ja ehrlicherweise bis heute noch. Ich glaube, viele Unternehmer im E-Commerce-Bereich haben so das Gefühl, ohne Paid Media geht heute eigentlich nichts mehr und die Rolle von SEO geht eigentlich immer mehr zurück, weil das, was an SEO-Reichweite noch da ist, wird vor allem so durch die großen Preisvergleiche abgegriffen. Muss man sich heute als E-Commerce-Unternehmen noch mit klassischer SEO jetzt sag ich mal im Google-Bereich beschäftigen?
Ja, also ich glaube nichts, was man jetzt sagen kann, es bringt keinen Sinn mehr, sich damit zu beschäftigen. Ich würde sagen, auch fast niemand hat es schwerer, SEO-Sichtbarkeit zu erringen als Preisvergleicher. Also ich glaube redaktioneller, also mein Eindruck ist, wenn ich auf die aktuellen Suchergebnisse schaue, und das ist der Trend, der seit 10, 15 Jahren eigentlich immer stärker wird, ist, dass einerseits natürlich redaktionelle Angebote bevorzugt werden von Google ein bisschen, hauptsächlich natürlich Googles eigene Angebote stark bevorzugt werden und teilweise auch große Marken und Shops, also Preisvergleiche haben es, glaube ich, zunehmend schwer sein. Sie haben wirklich ein sehr überzeugendes Produkt. Und richtig ist schon, dass es natürlich eine Welt ist, in der Paid Advertising einen Großteil des Umsatzes verschiebt im Netz. Aber umso wichtiger ist halt, einen Bestandteil am Traffic zu haben, für den man nicht zahlen muss und der Deckungsbeiträge oder hohe Deckungsbeiträge erreichen kann und vielleicht andere Kanäle subventioniert oder eben dann die 3, 4, 5% EBIT-Marge, die man noch erreichen kann, besorgt. Dafür ist SEO, glaube ich, nach wie vor super wichtig.
Ja, und es ist ja auch, werden wir bestimmt nachher noch drüber sprechen, es gibt ja mittlerweile einfach auch andere Suchschlitze als nur den Google-Suchschlitz, ob das jetzt ChatGPT, andere KI-Plattformen sind, ob das der Suchschlitz bei Amazon ist. Da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen drauf kommen, aber SEO bleibt auf irgendeine Art und Weise wichtig. Nachdem du dann bei Idealo ja ein Monsterwachstum mitbekommen hast, am Ende ist es dann ja auch an Axel Springer verkauft worden, hast du dich ja weiter bewegt zu Rocket Internet, zu den Samba-Brüdern, die damals ja wirklich seriell E-Commerce-Modelle aus dem Boden gestampft haben. Wie hast du so diese Zeit erlebt und was war deine Rolle dann bei Rocket Internet?
Ja, also nach 5, 6 Jahren bei Idealo habe ich, will jetzt nicht sagen, alles erreicht, aber
alles gesehen.
Ich habe viel gesehen, viel gelernt und wollte weiterhin die bis dato sehr steile Lernkurve aufrechterhalten. Und dann bot sich die Gelegenheit, sozusagen mehr mit Rocket zusammenzuarbeiten, in einem relativ freien Verhältnis. Also ich war da immer so eine Art freier Berater, Partner, der in der Regel beteiligt wurde an den Unternehmen, für die ich gearbeitet habe. Also ich war nicht bei Rocket angestellt, sondern war so eine Art Shareholder und Business Angel bei den Rocket-Firmen. Das war ein relativ neues Modell für Deutschland damals noch. Hat mir aber gefallen, weil es sehr unternehmerisch war. Ich wusste, dass mein Marketing-Produkt und SEO-Know-how einen relativ großen Hebel auf die Modelle hatte und dann daran beteiligt zu werden, hat sich sinnvoll angeführt und nach vielen, vielen Jahren irgendwann dann auch finanziell mal gelohnt. War aber auch ein hohes Risiko natürlich, weil ansonsten nicht irgendwie kein festes Gehalt bekommen habe oder so. Ja, und meine Rolle war so ein bisschen der Go-To-Guy für SEO, Online-Marketing, für alles, was im weitesten Sinn ein Aggregationsmodell ist. Also Rocket hat ja damals in den sich entwickelnden Emerging Markets so die typischerweise ersten E-Commerce-Modelle gebaut, was typischerweise Classified sind, Metasuchen, Marktplätze, alles sogenannte Aggregationsmodelle, also wo es darum geht, Produktdaten anderer Seiten, Händler, Anbieter zu konsolidieren oder zu aggregieren. Und das hat spezielle Herausforderungen aus Marketing- und aus SEO-Sicht, weil man mit Duplicate-Content arbeitet, den es eigentlich schon im Netz gibt und man erstmal die Berechtigung verdienen muss, warum ein weiteres Angebot, was nur andere Angebote konsolidiert, im Markt existieren sollte. Und das konnte ich relativ gut, auch wegen meines Hintergrundes von Idealo. Und dann, ja, wie gesagt, bei den meisten Marktplätzen in Südostasien, Russland, Südamerika, wo immer Rocket was gebaut hat und es gepasst hat und ich mich mit dem Gründerteam einigen konnte, habe ich das ein bisschen begleitet und letztlich versucht, meine Erfahrung, mein Wissen weiterzugeben, habe die in den Unternehmen Teams aufgebaut, also versucht, SEO- und Marketing-Teams zu schulen, mein Produkt-Know-how zu übertragen. Genau, manchmal hat das geklappt und manchmal nicht.
Ja, du hast ja erzählt, du kommst so aus der klassischen BWL und dann sofort bei Idealo in das SEO-Game reingesprungen und bist ja sehr schnell auch so wirklich zu einem anerkannten Experten in der Branche geworden. Und jetzt über die letzten wahrscheinlich so 3 Jahre, kann man glaube ich sagen, hast du dich zu dem oder einem der KI-Experten in Deutschland auch gut positioniert und der einfach auch Wahnsinnswissen aufgebaut. Was ist so deine Methode? Wie baust du so dieses Wissen auf? Wie gehst du so in neue Themen, die du erstmal überhaupt nicht kennst, rein, um da sehr schnell so Expertenwissen aufzubauen? Ist das viel Lesen? Ist das mit den richtigen Leuten sprechen? Also wie machst du dich da selber zum Experten?
Ja, das wirkt immer so, als wären das so strategische oder fast taktische Entscheidungen. Aber also ich glaube auch, die SEO-Reputation sich aufzubauen, hat am Ende ja auch ein paar Jahre gedauert. Also bei Idealo waren wir immer sehr stolz darauf, dass wir eigentlich nicht stark nach außen kommuniziert haben. Also wir sind nicht auf irgendwelche Bühnen gegangen, haben unsere Strategie vorgestellt oder so, weil wir wirklich davon überzeugt waren, dass wir das besser machen als jeder andere. Und es keinen Sinn gemacht hätte, das mit anderen zu teilen, um fair zu sein. Wenn wir es geteilt haben, haben wir geteilt, was wir vor 5 Jahren gemacht haben oder so. Und das Weiterentwickeln, das sieht man von außen natürlich nicht so stark, weil insbesondere Medien neigen dazu, einem so Stempel aufzudrücken. Du bist halt, dann gibt es diese klerikalen Titel, diesen Florian Heinemann oder Alex Graf auch bekommen, dass man irgendwie SEO-Papst, E-Commerce-Gott und was weiß ich wäre angeblich, was natürlich Quatsch ist. Tatsächlich war es so, dass als ich als SEO wahrgenommen wurde, habe ich viel Paid Marketing gemacht, eigene Webseiten betrieben. Als ich das gemacht habe, habe ich mehr und mehr verstanden, dass klassisches Marketing ohne gutes Produkt eigentlich keinen Sinn macht. Also in der Zeit bei Rocket habe ich mich eigentlich viel mehr mit Produktentwicklung entschieden, weil viel klarer wurde auch, dass SEO einfach mit ein paar Links und Content nicht mehr zu gewinnen war, sondern dass es darum ging, hohe Aufenthaltsdauern auf den Webseiten und niedrige Bounce Rates zu erreichen, gutes User-Feedback einfach zu erzeugen, weil Google sehr viel besser wurde darin, das zu messen. Und auch mit KI beschäftige ich mich, also mein erstes Rocket-Venture war Ladenzeile und da haben wir schon Machine Learning eingesetzt. Also es war 2009 und da haben wir also zum Beispiel für den Sorting-Algorithmus, was man heute mit dem Facebook-Feed vergleichen würde, also welche Produkte sollen eigentlich oben erscheinen. Das ist insbesondere fürs Produkt, also damit die Landingpage attraktiv ist, da ein gutes Sorting zu haben, also attraktive Produkte, populäre Produkte oben zu haben, dafür einen guten Algorithmus zu bauen. Da stand Machine Learning hinter, aber auch die Produkttexte und Anzeigentexte zu generieren, haben wir damals, also hauptsächlich unter Leitung des CTOs Johannes Schaback, den man da erwähnen sollte. Ich habe das bestenfalls begleitet. Aber da haben wir sogenannte Back-of-Words-Modells, das sind so die logischen Vorgänger von was heute Transformer-Modellen sind, genutzt, um das automatisch zu generieren, um Produktdaten zu erweitern. Also sagen wir mal, irgendein Witt-Weiden oder Klingel wusste selber nicht, ob da ein rotes oder ein weißes Kleid auf dem Bild ist, was sie einem als Produktdaten schicken, sondern da steht halt eine Marke und keine Ahnung, da steht dann Valentino Bologna oder so. Und jetzt sollen wir wissen, ob das ein weißes Kleid oder ein roter Pumps ist. Und das haben wir so mit Bilderkennung zum Beispiel versucht zu lösen und dadurch bessere Produktdaten zu erzeugen, um dann damit auch wieder besser SEO zu machen. Daher kommt so ein bisschen die Affinität zu KI oder damals hat man es noch Machine Learning genannt. Und jetzt ist aber so, dass spätestens seit diesem GPT-Moment im November 22 das Thema natürlich zumindest aus meiner Sicht so unausweichlich ist und einfach alle Disziplinen, mit denen ich mich vorher beschäftigt habe, also sei es digitales Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Produktmanagement, aber auch die Börse oder Unternehmen, Business als Ganzes so stark bewegt, dass ich mich so ein bisschen weigere, meine Zeit mit was anderem zu verbringen. Und typischerweise, also im SEO-Produktmanagement-Marketing habe ich mich oft selber eingearbeitet, indem ich das, was ich bei Idealo nicht verproben konnte, weil die Website einfach zu groß und wichtig war, habe ich in kleinen eigenen Projekten so rumgespielt und bin dann selber zum Betreiber von vielen Webseiten geworden. Das mache ich mit KI jetzt nicht mehr so viel, dass ich selber KI implementiere oder so. Aber ich versuche natürlich, den Sektor so gut wie möglich zu verstehen, indem ich, ja, woher bekomme ich mein Wissen? Ich würde sagen, ich bin ein Podcast-Junkie und ein Newsletter-Junkie. Also ich habe bestimmt 100, 150 Newsletter abonniert, von denen ich nicht alle immer lese, aber die wichtigsten zumindest scanne und wenn ich was Spannendes finde, lese und versuche es tiefer zu verstehen. Ich lese, wenn ich es kann, die entsprechenden Forschungspapiere zu KI auch, um das besser zu verstehen, höre andere Publikationen. Nicht im Sinne von, dass ich dann diese Thesen einfach wiedergebe, sondern dass ich daraus sozusagen eine Synthese meiner eigenen Meinung bilde. Genau, und wie gesagt, ich sitze jetzt nicht im Maschinenraum der KI oder setze mich selber als Transformationsberatung in irgendwelche Unternehmen damit. Das ist nicht mein Anspruch und auch nicht das, was mir Spaß macht, sondern ich versuche dann einfach das Thema besser zu verstehen und mehr zu inhalieren als andere und es dann einfach anderen zu erklären und ihnen eine Meinung dafür anzubieten und eine Übersicht anzubieten und das scheint einigermaßen gut zu funktionieren.
Von den knapp 150 Newslettern, wenn du jetzt so drei picken könntest, die vielleicht auch für Hörer und Hörerinnen mit einem E-Commerce-Fokus besonders interessant sind, was wären so deine Picks?
Das sind natürlich dann so die Plattitüden so ein bisschen. Also natürlich Stratechery ist natürlich hervorragend. Dann AI Supremacy heißt, glaube ich, ein guter, der ist jetzt nicht so E-Commerce-lastig. Lass mich überlegen, was. Ich lese tatsächlich auch einfach, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen unterschätzt, alle klassischen großen Wirtschaftspublikationen. Also ich habe seit 3-4 Jahren auch, sagen, um den eigenen Podcast besser zu recherchieren, bezahle ich die Abos von Financial Times, Wall Street Journal, Barron's, Reuters, Bloomberg. Ich glaube, weil da auch schon viel wirklich sinnvolles Original Reporting drin ist und insbesondere die Newsletter, die man ja auch so thematisch ein bisschen gruppieren kann, sehr, sehr sinnvoll sind. Genau, ansonsten höre ich natürlich die Podcasts, euren oder den von Alex Graf, was immer relevant ist. Genau.
Hörst du sie wie Philipp Westermeier, was mich immer wahnsinnig macht? Der hört alle Sprachnachrichten und Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit.
Ja, das mich
macht das irre.
Ja, mich ist das deine Taktik auch? Wenn Leute uns erzählt haben, sie hören den Doppelgänger-Podcast doppelter Geschwindigkeit, habe ich das auch immer als offensive betrachtet. Tatsächlich, weil meine Zeit so ein bisschen noch knapper geworden ist, bin ich aber auch irgendwann dazu. Also früher habe ich wirklich 5-6 Stunden am Tag, also gerade während Corona, habe ich so das Podcast-Habit nochmal stark intensiviert, habe ich wirklich 5-6 Stunden am Tag Podcast gehört. Und um das noch einigermaßen zu schaffen mit weniger Zeit jetzt, ist es schon so, dass ich auch mal 1,5 oder 1,8-fache Geschwindigkeit höre. Das ist dann nur komisch, wenn man irgendwie die Freundin oder Bekannte den Podcast in normaler Geschwindigkeit hört oder Leute auf Konferenzen trifft und dann reden die in normaler Geschwindigkeit und man schläft dabei fast ein, weil man ist gewohnt, dass die Person einfach deutlich schneller spricht. Aber ja, ich verzeih es den Leuten inzwischen, wenn man es macht. Es kommt drauf an. Es gibt, ich glaube, wenn man zum Beispiel einen Podcast mit Marc Andreessen hört, egal was man jetzt von dessen Meinung denkt, aber da finde ich, ist die Informationsdichte so hoch, dass mir niemand erzählen kann, dass er das sinnvoll verarbeiten kann in doppelter Geschwindigkeit. Es gibt gleichzeitig gibt es da Formate, die wirklich so eine Neigung zur Länge haben, was man fast anders gar nicht hören kann, ehrlich gesagt auch.
Ja, jetzt ist ja bei dir die Beschäftigung mit all diesen Themen ist ja essentiell, weil ein Teil deiner Brand und deines täglichen Tuns ist, der Podcast und Keynotes zu halten auf Konferenzen. Viele von den Menschen, die diesen Podcast hören, deren Geschäftsmodell ist ja vor allem, Produkte zu verkaufen auf Amazon und im Zweifel anderen Marktplätzen. Und sie haben häufig ja eher kleinere Teams. Was würdest du so empfehlen, wie viel Zeit muss man eigentlich in das Thema KI stecken? Ist das was, wo du glaubst, ist es wichtig, das für die Wertschöpfung wirklich in-house aufzubauen? Kann man da Dinge auch an externe Partner geben? Also ich glaube, viele fragen sich gerade, was ist so das richtige Zeitcommitment, das ich dem Thema KI widmen sollte, neben meinem Tagesgeschäft?
Ja, ich glaube, da gibt es nicht so eine richtige Antwort. Das hängt natürlich sehr von der bestehenden Struktur und Organisation ab. Ich glaube, wenn man so ein Ein-Mann- bis 10-Personen- typischer Amazon, ich sag jetzt mal, bisschen klischeehaft Garagenhändler ist, der aber vielleicht Millionen Umsatz im Jahr macht natürlich, dann ist es fast unerlässlich, mehr und mehr mit KI zu arbeiten. Das Gleiche gilt, glaube ich, für richtig große Unternehmen, die sehr große Fachabteilungen haben. Ich glaube, auch die müssen sich damit und idealerweise in-house beschäftigen. Und wo es schwerer ist, ist so das, was genau dazwischen ist. Also wo es starke Beharrungskräfte gibt, wo man nicht den Anspruch hat, überall gerade Bleeding Edge zu sein, da halte ich es dann tatsächlich für sinnvoller, zum Beispiel entweder mit spezialisierten Agenturen zu arbeiten oder fertige Lösungen einzukaufen. Es gibt ja diese Studie, die angeblich besagt, dass 95% der Unternehmen sozusagen ihre KI-Piloten würden scheitern. Da gibt es verschiedene wissenschaftliche Schwächen an der Studie. Aber die wichtigste Gegenaussage ist, dass Unternehmen, die einfach fremde KI sozusagen procuren, einkaufen oder eben sich implementieren lassen, also bestehende Lösungen zum Beispiel im Customer Support oder einbauen lassen, mehr oder weniger, dass da die Erfolgswahrscheinlichkeit bei über 2/3 liegt. Also das, was wirklich scheitert, ist, wenn man irgendwie unternehmensweit so einen generellen KI-Piloten aufbauen will, ohne eine wirklich gute Strategie dahinter zu haben, in den Fachabteilungen bestehende KI-Lösungen, wo es den Proof of Concept auch schon gibt und der bei anderen Unternehmen auch erfolgreich schon implementiert worden ist, da ist die Erfolgswahrscheinlichkeit relativ groß. Und dabei sollte man sich, wenn man die Expertise im Unternehmen nicht hat, glaube ich, auch extern helfen lassen. Ist man einer der ganz Großen oder wäre man so das Rocket Internet dieser Zeit, dann muss es der Anspruch sein, das selber zu machen, glaube ich. Also wenn du wirklich an der vordersten Front kämpfst. Ich glaube, prinzipiell ist es aber schlau, durchaus so ein Fast-Follower-Approach zu haben. Also darauf zu setzen, was nicht zu experimentieren mit KI, sondern darauf zu setzen, was nachweislich funktioniert. Gerade so im Corporate-Umfeld, Mittelstand, wo man sich vielleicht auch nicht sofort eine blutige Nase holen will. Das heißt, es hängt sehr stark vom individuellen Setup an. Aber der typische Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin oder so eine kleine Organisation, ich glaube, da wäre ich jetzt verwundert, wenn die nicht schon aus Anreiz sozusagen oder Business-Savviness sowieso längst darauf gekommen wären.
Ja, also ich glaube auch, ich meine, wir sind jetzt so genau dazwischen irgendwie mit 500 Leuten und ich versuche den Leuten immer zu sagen, das Wichtigste beim Thema KI ist erstmal, dass ihr die Handbücher lest von den Tools, die wir sowieso im Einsatz haben, weil alle diese Tools ja mittlerweile auch mit eingebauten KI-Funktionen kommen, ob das jetzt Bitmanagement-Tools ist oder Content-Bearbeitung-Tools oder auch, keine Ahnung, in einer Finanzabteilung, irgendwelche Accounting-Tools, also die haben ja mittlerweile einfach AI built-in und ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich einfach erstmal das anzuwenden, was sowieso mit bestehender Software, die man schon nutzt, einfach mitgeliefert wird.
Ja, 100%. Also damals bei Ladenzeile zum Beispiel 2009 hatten wir auch noch unser eigenes Google Bit Management gebaut und damit, also es war ein klarer strategischer Vorteil damals, also man hatte da noch so einen Arbitrage-Vorteil mit, dass man wirklich effizienter, schneller bieten konnte und so die Efficient Frontier so besser finden konnte. Das wäre heute natürlich vollkommener Unfug. Also du kannst weder irgendwie den Meta noch den Google Bitmanager irgendwie deutlich, also einfach weil dir die Datendimensionen fehlen. Du hast gar nicht, wenn du nicht mehr Daten hast, kannst du noch so gut bitten. Und wie du richtig sagst, es ist halt in vielen Lösungen drin und ich finde, so sollten Produkte auch funktionieren. Also du musst nicht überall KI raufschreiben, sondern die beste KI funktioniert halt irgendwie als Machine Learning im Hintergrund und sorgt einfach für eine bessere Nutzererfahrung. In Zukunft wird das in allen Produkten einfach auch drin sein. Also du kannst keine State-of-the-Art-Produkte ohne KI bauen, glaube ich, in den meisten Segmenten zumindest.
Ja, ich vermute, dass es dir so ähnlich geht wie auch mir, wenn ich irgendwie durch LinkedIn scrolle, dass ich immer wieder mal auf Menschen treffe, die sagen, ich habe ein ganzes Unternehmen nur mit AI-Agents gebaut innerhalb von 14 Tagen und bin jetzt schon auf dem Weg zu Millionen Umsätzen und habe aber zero staff costs, also überhaupt keine Mitarbeiter mehr. Glaubst du, dass das geht heute oder auch auf absehbare Zeit?
Ich glaube, das wäre dann im klassischen Sinne auch Arbitrage und das würde gehen, aber das heißt dann ja auch, dass jeder andere das auch kann. Also ein Unternehmen, was du mit KI ersetzen kannst, was sagt das über deine Modes ab? Also das heißt, du hast keine Netzwerkeffekte, du sammelst wahrscheinlich keine Daten oder welche, die nicht wirklich proprietär sind. Und dann kann wahrscheinlich jeder andere das auch genauso schnell bauen. Also ich glaube nicht, dass du ein komplett auf Agenten basiertes Unternehmen, das nachhaltig funktioniert, aufbauen kann. Klar gibt es aber also zunächst Tasks, dann irgendwann Jobprofile und irgendwann auch Abteilungen, die du outsourcen kannst. Also Tasks, sagen wir mal so, Debitorenmanagement, irgendwelchen Rechnungen hinterher chasen, das muss kein Mensch mehr machen. Also einfach die zwei E-Mails schedulen, als erste Mahnung dann zweimal hinterher telefonieren, so brauche ich dafür noch ein Inkasso-Unternehmen oder kann ich das nicht größtenteils mit KI zum Beispiel heute machen oder fertige Lösungen dafür finden. Das heißt, in Teilen glaube ich, macht das Sinn, dass jemand Millionen Umsätze damit macht oder echte Wertschöpfung erzielt, würde mich überraschen, ehrlich gesagt.
Ich werde häufig immer wieder gefragt, wie steht es eigentlich um euer Content-Team bei FrontRow? Braucht ihr die Leute noch? Könnt ihr die nicht alle nach und nach rausphasen? Weil das macht doch künftig alles KI. Bilder erstellen, Videos erstellen, alles, was dazu gehört. Meine These ist, das wird gar nicht so schnell passieren, weil ich glaube nicht, dass die Tools jetzt Menschen ersetzen. Ich glaube, dass sie uns hoffentlich alle ein bisschen effizienter machen. Aber wenn wir und alle unsere Wettbewerber und alle Wettbewerber unserer Kunden künftig mit denselben Tools und denselben Prompts arbeiten, ist nicht das Risiko, dass dann auch alles irgendwie ähnlich aussieht?
Die Frage ist, ob das nicht auch so wäre, wenn es Menschen es machen.
Aber gibt es nicht diesen Human Touch, den KI eben nicht so ersetzen kann, was dann wirklich auch die Besonderheit von starken Marken ausmacht?
Also ich glaube, du brauchst bei fast allen Prozessen, die man sehr stark automatisieren kann, schon noch Humans in the Loop. Ne? Bei dem, was du jetzt beschrieben hast, ist zum Beispiel so Brand Safety ganz oft was am Ende nochmal ein Mensch entscheiden muss. Also ist das jetzt unser Beiersdorf-Marke ABC Look and Feel, das wir da haben? Ich glaube schon, dass viel vorbereitende Arbeit, viel Content-Generierung von KI mehr und mehr gemacht werden kann. Aber am Ende braucht es jemand, der eben Geschmack hat oder sozusagen das Look and Feel die Marke verantwortet. Also musst du noch ein Studio aufbauen, um einen Kochlöffel in Risotto zu stecken, den du auf Amazon verkaufen willst? Weiß ich nicht. Ich glaube, das war, und es sind ja nicht alle es sind ja nicht alle Produkte, die auf Amazon verkauft werden, jetzt Brands, die ein sehr klares Image verfolgen müssen, sondern wenn wir eben über Küchenhelfer, manche kleine Elektrogeräte, irgendwie einen Akkuschrauber oder so reden, das ist so ein Anwendungsbild oder so. Natürlich würde ich die heutzutage mit KI machen und dafür nicht eine Szene irgendwo in einem Studio stellen oder irgendwelche Fachleute zusammentrommeln, die jetzt ein reines Produktbild da generieren. Ich glaube, das kann man schon automatisieren. Aber das heißt, ich bin da immer nicht so für diese Schwarz-Weiß-Solution, sondern ich glaube, es wird noch mehr Experten brauchen, die das am Ende einschätzen können. Die werden mehr schaffen. Man kann wahrscheinlich mehr Bilder testen gegeneinander. Also du kannst ja zwei Sichtweisen auf das Problem haben, um das jetzt auch abzuschließen damit. Du kannst einerseits sagen, wir können jetzt die gleiche Anzahl Bilder mit deutlich weniger Leuten reduzieren und die Hälfte rausschmeißen. Du könntest aber auch sagen, wir können jetzt endlich mal doppelt so viel AB testen, weil wir 10 verschiedene Mood-Bilder testen können oder weil wir für verschiedene Zielgruppen Bilder erstellen können. Das heißt, du hast die gleiche Anzahl Menschen, kreierst aber 3-4 Mal so viel Media und kannst zum Beispiel perfekt für Social Media Advertising, in Europa geht das natürlich nur beschränkt, aber in den USA kannst du natürlich auf jede Demografie, also ob da jetzt sagen ein Curry, ein Bohnengericht oder ein Reisgericht oder super veganer One-Pot gerade mit einem Löffel gekocht wird, kannst du halt 10.000 Bilder generieren und gegen verschiedene Zielgruppen in verschiedenen Ländern, verschiedenen Bundesstaaten, verschiedene Geschlechter und so weiter alles mit einbauen und immer besseres, also noch mehr auf Klickrate optimieren. Das heißt, was davon jetzt, also beides ist möglich. Es wird Unternehmen geben, die einfach den günstigsten Approach wählen und es wird Unternehmen sagen, die sagen, wir wollen einfach noch mehr auf Output maximieren. Und beides ist fair, glaube ich.
Ja. Was mich ja beruhigt hat, ist, dass du vor, ja, ich glaube, es sind jetzt so 2,5 Jahre oder so, Beirat geworden bist bei einem unserer Wettbewerber, bei Remazing, auch eine Amazon oder ich sag mal Marketplace-Agentur, die hier in Hamburg sitzt. Das hat mich insofern beruhigt, nicht weil die sich von schlauen Leuten beraten lassen, sondern weil es ja zeigt, dass auch du Confidence hast, dass der Markt für Dienstleister im E-Commerce-Umfeld, dass es da weiter einen Markt gibt und dass nicht auch alles nur durch AI künftig erledigt wird. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was hat dich daran gereizt? Warum findest du irgendwie dieses Feld E-Commerce-Agenturen so interessant, dass du da einen Teil deiner Zeit drauf allokierst?
Ja, also einerseits, wie du vorhin schon richtig angespielt hast, natürlich ist der für E-Commerce der wichtigste Suchschlitz nicht der von Google, sondern der von Amazon und dann als nächstes auch Google und andere Marktplätze. Das heißt, als Marktplatz ist das schon mal unersetzlich und auch für alle Brands. Also es gibt keine sinnvolle Amazon-Boykott-Strategie mehr heutzutage, mit ganz wenigen Ausnahmen vielleicht. Das heißt, es ist für jeden Hersteller und für jede Brand und Importeure super relevant. Und gleichzeitig wird es immer wenn mir ein Unternehmen glaubhaft versichern können, sie haben den Anspruch, dass sie sind so groß und der Kanal Amazon ist so groß, dass sie das in-house abbilden wollen und können mit Kompetenz, ist das total sinnvoll, glaube ich, wenn der Kanal ausreichend groß ist. Für viele, die Kompetenz aber nicht haben oder wo der Kanal sondern gemessen, weil sie zum Beispiel auch in jedem DM präsent sind oder in jedem Retailer im Regal stehen, für die ist Amazon dann vielleicht doch ein so All-to-Ran, also relevant von der Größe, aber im Gesamtkontext eben nicht mehr 10% des Umsatzes vielleicht. Und dann macht es natürlich Sinn, auf spezialisierte Experten zu setzen. Und ich glaube, das kann KI heute auch noch nicht ersetzen. Also du kannst quasi das jahrelange Wissen und die Marktplätze verändern sich auch so dynamisch. Ich glaube, da macht es schon Sinn, auch hier und da auf Dienstleister und Profis zu setzen. Und wichtig ist natürlich, dass die selbst wiederum natürlich KI einsetzen. Aus zwei Gründen. Natürlich A, um sagen die Preisführerschaft zu halten und kompetitive Angebote abgeben zu können. Und was man auch sehr stark merkt, dass die Unternehmen natürlich alle so ein bisschen KI-Implementierungsziele haben jetzt und das bis auf die Dienstleister durchgedrückt wird. Also selbst würdest du jetzt glauben, also sagen wir, du wärst ein kompletter KI-Agnostiker und denkst, das macht alles noch keinen Sinn, dann könntest du deine Firma heute schließen, weil in jeder Ausschreibung quasi erwartet wird, dass du KI benutzt, damit die Firma ihre Gesamtziele, nämlich in so und so viel Abteilungen zu so und so viel Prozent, so und so viel Use Cases KI einzusetzen. Das wird so von ganz oben, ist mein Gefühl, durchgedrückt. Und das müssen dann am Ende die Dienstleister auch so ein bisschen beschaffen und leisten, dass die Firma dann sagen kann, natürlich nutzen wir auch im Marketing und im Vertrieb KI.
Ja, wenn wir mal nach vorne gucken, wie lange bleibt denn Amazon noch der wichtigste Suchschlitz im E-Commerce? Also glaubst du, das hat Bestand oder glaubst du, der künftig wichtigste Suchschlitz ist eigentlich die Prompt-Eingabemaske bei ChatGPT für E-Commerce?
Also ich versuchte also auch nicht schwarz-weiß und in Szenarien zu denken. Also es ist natürlich, das hat die Vergangenheit gezeigt, sehr schwer, sowas mit Gewissheit vorauszusagen. Ich glaube, Amazon wird noch mindestens 5, wahrscheinlich 10 Jahre der wichtigste Suchschlitz bleiben für E-Commerce. Es gibt auch ein Szenario, wo das abgelöst wird, ist mir auch klar. Aber der Hauptdenkfehler ist, dass selbst wenn man davon ausgeht, dass ChatGPT wichtiger wird, die eine Sache, wo ich mir sicher wäre, ist, dass es dann länger dauern wird, als wir glauben. Vielleicht passiert dieser Shift, aber diese angeblichen tektonischen Shifts dauern dann immer viel länger, als man denkt. Entweder finden sie gar nicht statt. Man erinnert sich so an Konferenzen vor 5 Jahren, wo uns erklärt wurde, dass Alexa und Voice Commerce jetzt alles andere ablesen würden und nichts davon ist gekommen, wenn man ganz ehrlich ist. Die Dash-Buttons hat, glaube ich, auch niemand mehr an seinem Kühlschrank, die mal die Zukunft des E-Commerce war. Und es ist total fair, das zu probieren, ne? Also natürlich lebt Innovation davon, solche Dinge zu wagen. Aber Dinge, die scheinbar wie tektonische Verschiebungen aussehen, funktionieren entweder nicht oder nur sehr langsam. Mein Lieblingsbeispiel ist der sogenannte Mobile Shift, wo man, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, gerade beim E-Commerce-Volumen sieht man, dass so 1,2 bis 1,5% des E-Commerce sich jedes Jahr in Mobile verschieben. Und wir sind immer noch bei irgendwo zwischen 55% und 60% jetzt. Und woran diese 1-2% liegen, ist nicht, weil jedes Jahr 1-2% der Menschen sich entscheiden, ich bestelle heute mal das erste Mal was auf dem Smartphone, sondern dass Menschen, die niemals was auf dem Smartphone bestellen werden, einfach ins Grab steigen und Menschen, die nur noch Smartphones nutzen, geboren werden oder in den E-Commerce-Markt reinkommen. Und das verschiebt Marktanteile. Und dadurch kommt es zu dieser 1%, nämlich der generationellen Verschiebung sozusagen. Und ich vermute, dass es bei KI ähnlich aussehen wird. Das heißt, du hast einmal einen steilen Anstieg der Early Adopter. So, du kommst schnell auf 10-20% Durchdringung in den nächsten 2-3 Jahren, glaube ich. Wo du dann eben die Leute, die tech-affin sind, die jung sind, das schnell einsetzen. Und dann, bis das wirklich Durchdringung in die kaufkräftigen Zielgruppen findet, das wird dann, glaube ich, eher wieder so 1-2% pro Jahr sein. Und wer das gewinnt, ich glaube, viele dieser Analysen, also die Leute, die auf LinkedIn schreiben, Google ist schon toast und Amazon ist geliefert und was weiß ich, was die verkennen, ist, dass sie die Incumbents immer so behandeln, als würden sie tot im Wasser schwimmen. Und bei der ersten Digitalisierungswelle hat das teilweise gestimmt, nämlich dass alle so ein bisschen schockgelähmt waren oder selber Digitalisierung nicht hinbekommen haben. Aber jetzt sind die GAFAs, also Amazon, Google, Facebook, Microsoft und so weiter, ja die selber auch die KI-Entwicklung mittreiben. Also Google ist hervorragend, ich glaube, das am besten aufgestellte Unternehmen, wenn es um KI geht. Und zu glauben, dass ChatGPT Google einfach überrennen würde oder so, oder Amazon oder Meta, das ist, glaube ich, eine gewagte These. Und da würde ich vorerst sehr stark dagegen wetten. Trotzdem ist es nicht absehbar, wer das jetzt insgesamt gewinnt, glaube ich. Aber wo ich mir sehr sicher bin und warum Google und Amazon im Moment noch relativ günstig bewertet sind, ist, dass sie natürlich so vielleicht von Disruption bedroht sind, wie schon lange nicht mehr. Aber gleichzeitig jeder Wandel doch sehr allmählich vorangehen wird. Ja. Und Google und Amazon haben natürlich 2 große Vorteile. Hat Florian Heinemann im Kassenzone-Podcast auch schon sehr richtig dargelegt, dass die Anbindung an Produktdaten natürlich essentiell ist. Also wenn du die gesamte E-Commerce-Lieferkette wirklich abbilden möchtest, dann brauchst du natürlich so ein bisschen das Inventar dafür auch. Und das haben im Moment nur Amazon und Google in der vollen Breite, weil sie Merchant Center haben quasi, wo sie Realtime-Inventar-Angebot kennen. Ein OpenAI wird es natürlich versuchen zu kompensieren mit einer Anbindung von Shopify. Im Nachhinein ist so ein kleiner Price-Runner-Deal auch super spannend. Oder auch ein Idealo wird dadurch nochmal wertvoller, würde ich behaupten, durch die breite Händlerbasis. Oder vielleicht sogar ein Kaufland und so weiter. Das ist der Vorteil und da muss OpenAI erstmal rankommen. Also dass die Logistikkette oder das Backend der Händler das auch liefern kann, was du theoretisch gern bestellen möchtest.
Ja, ich habe mich auch immer gefragt, also ist die Idee, dass ich jetzt bei ChatGPT sage, ich möchte eine Bohrmaschine kaufen, bitte bestell mir irgendwie das am besten bewertetste Produkt zum besten Preis und lass es mir nach Hause schicken. Ist das so viel geiler und so mehr convenient, als einfach zu Amazon zu gehen und da zu gucken, was ist denn die am besten bewertete Bohrmaschine, die mit Prime innerhalb von 24 Stunden da ist? Weil viel günstiger wird es woanders wahrscheinlich auch nicht. Ich habe den Prime-Logistik-Vorteil, habe ich bei Amazon, den wiederum andere nicht haben. Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich aus Kundenperspektive auch so viel charmanter ist. Plus, ich habe mich auch gefragt, wenn es alle sagen, Agentic Commerce wird alles überrollen. Ich glaube ja erstmal, die großen E-Commerce-Händler und Marktplätze, die haben daran überhaupt kein Interesse, das zu forcieren, weil denen eine Sache verloren geht und das sind die Eyeballs. Wenn künftig Nutzer nicht mehr auf, sagen wir mal, Amazon gehen, um nach einem Produkt zu suchen und es zu kaufen, dann sehen sie eben auch keine Amazon-Ads mehr. Und wenn sie auf Otto gehen oder auf Mediamarkt, sehen sie halt keine Otto- oder Mediamarkt-Ads mehr. Und damit geht ja so viel Deckungsbeitrag verloren, wenn man das künftig alles nur noch Agents abwickeln lässt. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob jetzt auch die großen Marktplätze das unbedingt forcieren würden oder ob die nicht da eher Abwehrkräfte entwickeln.
Ja, sehe ich 100% genauso. Das war damals auch mein Argument gegen Voice Commerce, was ja so eigentlich der Vorläufer ist, wenn man so möchte. Voice Commerce hätte ja theoretisch, so, also Alexa war ein Agent, wenn du so möchtest, oder hätte einer werden sollen. Und warum ich nicht glaube, dass das so kommt, ist, wenn Nutzer das gewollt hätten, dann würden unsere Innenstädte so aussehen, dass Telefone draußen an den Wänden hängen und nicht große Schaufenster. Leute wollen Window-Shopping machen. Also das vergleichende Betrachten von Ware, das so da durchblättern durch Kataloge, das hat einen Grund, glaube ich. Das ist das, was am Shopping dem Anschein nach zumindest Spaß macht. Und ich glaube, es macht Sinn, diese Muster so ein bisschen zu imitieren. Und deswegen sind diese Endless Feeds, die sich irgendwann so reingebaut haben bei Amazon, oder was, das haben wir bei Ladenzeile sehr früh gemacht. Es war einer der erfolgreichsten AB-Tests, die wir gemacht haben. Ladenzeile hat angefangen mit so einer Standard-E-Commerce-Engine-Logik, dass wir zeigen 16 Produkte an und wenn du die nächsten 16 sehen willst, musst du weiter drücken. Dann haben wir halt getestet, was ist, wenn wir 32, 64 anzeigen und dann haben wir irgendwie 10-15% Conversion-Uplift gehabt, was ja massiv ist. Ne? Dafür würdest du dein Erstgeborenes weggeben normalerweise. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns mal 128 probieren und so ist dann irgendwann quasi ein Endless-Feed draus geworden. Also Leute wollen browsen beim Shopping, Leute wollen vergleichen, sie wollen einen visuellen Eindruck bekommen. Das kannst du natürlich in ChatGPT auch abbilden, teilweise. Aber dass Menschen irgendwie am Telefon mehr oder weniger was bestellen wollen und sich dann freuen, wenn es am nächsten Tag auf der Türschwelle liegt, so einfach ist es, dann glaube ich doch nicht.
Wenn man jetzt glaubt, dass es trotzdem ja in einen wahrscheinlich sehr viel langsameren, aber vom Trend her doch einen Shift geben wird zu mehr E-Commerce, der über AI-Plattformen abgewickelt wird. Was muss ich mir denn als kleiner Mittelständler, der heute einen eigenen Webshop hat, der über ein paar Marktplätze verkauft, der sich jetzt überlegt, okay, wie bereite ich mich darauf vor? Was glaubst du, ist der beste Schritt? Also muss ich jetzt anfangen mit Optimierung für AI-Plattformen? Also muss ich jetzt ChatGPT-SEO machen? Muss ich meinen Webshop verändern? Brauche ich ganz andere Konnektoren? Was würdest du raten?
Ja, also das ist hypothesenbasiert, kann sich rausstellen, dass das nicht so kommt. Aber ich gehe davon aus, dass es eine sehr starke Konvergenz zwischen Geo und SEO geben wird. Also warum sollte das Optimieren für generative KI grundsätzlich anders funktionieren als SEO? Also SEO ist kein Rocket Science. Am Ende muss man sich überlegen, was möchte Google eigentlich befördern? Und das ist irgendwie am Ende schon eine gute, also Vertrauen in E-Commerce und eine gute Kundenerfahrung. Und deswegen versuchen sie rauszufinden, was sind populäre Webseiten, die sozusagen das Kunden den Intent gut erfüllen. Und das gleiche Ziel muss natürlich, also wenn OpenAI seinen ChatGPT erfolgreich machen will, dann müssen die natürlich dafür sorgen, dass es zu positiven E-Commerce-Erfahrungen kommt auch. Das heißt, am Ende ist, glaube ich, vieles von dem, was richtig war, um bei Google gut dazustehen, wird auch für generative AI funktionieren. Im Moment ist noch so eine Phase, die wieder von Arbitrage geprägt ist. Das heißt zum Beispiel, dass meiner Meinung nach die Chatbots noch kein gutes Verständnis von Qualität haben, was Webseiten angeht. Also es helfen noch so quantitative Approaches. Bei Google SEO hätte man Spam gesagt. Also du kannst noch einfach in 10.000 Webseiten hochladen, ein falsches Top-10-Ranking, wo dein Produkt auf 1 ist. Und dann könnten die KI-Systeme könnten lernen, dass das vermutlich ein gutes Produkt ist. Das wird aber nur so und so lang funktionieren. Das ist zum Beispiel Googles Vorteil, dass Google quasi diesen Qualitätsapproach, was früher mal PageRank war und heute noch viel komplizierter ist, den hat Google halt schon. Die anderen müssen das noch lernen. Die haben jetzt erstmal relativ quantitativ gelernt auf Daten, aber irgendwann werden die natürlich auch verstehen, dass New York Times Wirecutter besser ist als ausgezeichnet.org. Jetzt so als Beispiel. Das heißt, ich gehe von der Konvergenz aus, da muss man jetzt für sich entscheiden. Das musste man auch beim SEO immer, ob man kurzfristigen Trends hinterherläuft oder Arbitrageeffekten oder einfach langfristig das macht. Dann würde ich sagen, geht es weiterhin darum, guten Content zu kreieren, eine gute Produkterfahrung zu bieten. Es hilft wahrscheinlich, so ein bisschen mehr Use Cases zu beschreiben. Also was kann ich mit dem Löffel machen, dass ich eben, ich kann Risotto und ein Curry damit machen. Darauf steht KI so ein bisschen, dass man, weil Leute anders fragen als bei Google. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund. Das heißt, da ein bisschen, wie soll man sagen, explorativer zu schreiben im Content, das könnte sinnvoll sein. Und genau, was war die andere Frage?
Die Frage war, wie kann ich mich heute darauf vorbereiten, wenn ich heute auf Marktplätzen und aber auch im eigenen Webshop verkaufe?
Genau. Also wie gesagt, SEO wird sich nicht so stark verändern, glaube ich, hohe Konvergenz. Auf Marktplätzen, also ich würde auf jeden Fall die Möglichkeit nutzen, die sich mit generativer KI eröffnen, indem man zum Beispiel mehr Content-Varianten vertestet, wenn man ausreichend Traffic hat, also die Nische groß genug ist, dass man viel Traffic hat, dann kann man, wie gesagt, viel mehr im Social Media Advertising mit viel mehr verschiedenen Media Assets arbeiten. Man kann Produkttexte relativ kostengünstig nochmal überarbeiten. Früher war der Produkttext der tatsächlich ein Kostenfaktor, ob man da jetzt 10, 15 Euro oder mehr investiert hat. Da wäre man jetzt nicht auf die Idee gekommen, das einfach neu zu machen, obwohl es auch da sinnvoll ist, wenn man überlegt, was das für einen hohen Hebel eventuell hat, wenn es eine populäre Kategorie ist. Aber das kann man jetzt natürlich nochmal kostengünstiger machen. Ansonsten würde ich vor allen Dingen auch beobachten quasi, in welche, also diesen Fast-Follower-Approach beobachten, in welche Richtung es geht. Wenn sich was zeigt, dass jemand das wirklich besonders gut macht, so hat man es ja früher auch beim SEO gemacht, dass man so ein bisschen durch Beobachtung gelernt hat, was funktioniert gerade, was präferiert gerade Google. Das kann man mit Tools bei den Chatbots auch machen. Wie gesagt, ich wäre aber vorsichtig damit, diesen Trends immer einzeln hinterherzulaufen, sondern eher zu überlegen, wie schaffe ich langfristig Nutzen, eine bessere Kundenerfahrung. Genau.
Du bist ja neben Podcaster und Keynote und KI-Experten bist du ja auch Investor, investierst regelmäßig in Startups. Das wahrscheinlich so öffentlichkeitswirksamste Investment war ein E-Commerce-Investment bei Gorillas, also Fast Commerce. Hat am Ende nicht ganz so funktioniert, wie man zwischendurch mal gedacht hat. Ich glaube, dafür gab es gute Gründe. Was für E-Commerce-Themen findest du heute aus einer Investorensicht noch spannend, wenn überhaupt? Also glaubst du, da gibt's noch wirklich gute Investment-Cases?
Ich fände es heute, 2025, glaube ich, nicht mehr so spannend. Ich habe das Gefühl, E-Commerce ist so ein bisschen auserzählt, ehrlich gesagt. Ich glaube, Quick-Commerce war eine der letzten Innovationen, die nochmal ein grundlegend anderes Produktversprechen erlaubt haben. Das war auch einer der Gründe, warum ich investiert habe. Meine Hypothese war, dass die Produkterfahrung, also dass du damals in der Anfangszeit wirklich unter 10 Minuten Dinge an deiner Haustür hattest, dass das sich so ein bisschen verselbstständigen würde. Und das hat anfangs ganz gut funktioniert. Also Leute haben, du musst eigentlich kein Marketing dafür machen, das hat sich von alleine weiter versprochen, einfach weil die Leute so wowed waren, würde man im Englischen sagen. Das ist dann mit der zunehmenden Konkurrenz natürlich alles schwerer geworden. Und dann mit der Marketingmarge hat es dann eben nicht mehr so gut funktioniert. Vielleicht hätte man das voraussehen können, aber zunächst einmal sind ja viele der Hypothesen aufgegangen. Und die andere Hypothese war halt, dass es immer Menschen gibt, denen ihre Zeit einfach wertvoller ist, als irgendwie bei Tomaten nochmal 10 Cent zu sparen. Ich glaube, das macht auch Sinn. Und ich glaube, die Kategorie wird auch weiter existieren. Genau, das war der Hintergrund. Jetzt gerade würde ich, glaube ich, in E-Commerce nicht investieren. Mit auserzählt meine ich auch der Lebensmittelhandel an sich zum Beispiel. Ne? Da passiert ja nicht mehr viel, wenn man mal ganz ehrlich ist. Am Ende ist es totale Konkurrenz. Wo nicht oligopolisiert wird oder monopolisiert wird, ist es totale Konkurrenz. Niedrige Margen heißt das. Wachstum hauptsächlich über Flächenexpansion. Und ich gehe davon aus, dass es im E-Commerce ähnlich wird wie quasi im klassischen Retail. Du kannst halt von dem Shift von Offline auf Online immer sozusagen, hast du ein bisschen mehr Wachstum, als du im klassischen Retail hättest. Aber dass du jetzt nochmal ein Modell baust, was deutlich schneller wächst, Temu war jetzt nochmal sicherlich eine Ausnahme. Das natürlich aber auch Ich glaube nicht nachhaltig, ehrlich gesagt. Es ist sicherlich nicht Wish, aber es ist auch nicht Amazon, was Temu gebaut hat. Das Produktversprechen ist einfach nicht gut, glaube ich. Es ist nicht convenient, sondern das Gegenteil. Es raubt dir eigentlich Zeit, wenn man ganz ehrlich ist. Du kaufst Dinge, die du tendenziell eher nicht brauchst oder nicht lange benutzt. Sie sind oft nicht sicher, kann man, glaube ich, inzwischen sagen. Du möchtest deine Kinder darin nicht anziehen oder sie damit spielen lassen oder ein Elektrogerät unbeaufsichtigt im Kinderzimmer lassen, würde ich behaupten. Ich würde es zumindest niemandem raten. Und wenn man von außen drauf schaut, ist natürlich sehr intransparentes Unternehmen Shein und Temu, aber mein Gefühl ist, dass man zumindest eine klare Verlangsamung des Wachstums sieht, vielleicht auch so eine Art Peak schon, zumindest in einzelnen Märkten sieht man eigentlich, dass sie hauptsächlich über die Eröffnung neuer Märkte wachsen und in westeuropäischen Ländern zumindest nur ein begrenztes Wachstum hat. Und wenn man sich den Markt mal anschaut, also wie groß ist der Markt, jetzt mal stark vereinfacht gesagt, für Polyesterklamotten und Plastikschrott, dann ist das eben, was früher ein NKD, Ernst Seemann und so weiter war. Und das sind 2, 3, maximal 5 Milliarden in Deutschland, Europa vielleicht das Vierfache. Und da sehe ich auch das Limit. Die einzige Ausnahme wäre jetzt, würde Temu schaffen, so viel Relevanz zu erringen, dass eben einzelne Marken umkippen und dann nach und nach mehr Marken umkippen, dann gäbe es natürlich die Möglichkeit, eben über Lifestyle, Möbel, Marken und Elektronik irgendwann deutlich größer zu werden. Das ist so ein bisschen Make-it-or-break-it-Szenario, glaube ich. Im Moment sieht es so aus, als würden sie es nicht schaffen und deswegen würde ich eher dagegen wetten. Und ich glaube auch, jede Marke ist gut beraten, nicht in dem Umfeld zu erscheinen.
Ja. Wenn du heute in Unternehmen investierst, dann hast du sicherlich Hypothesen zum Geschäftsmodell und zum Markt, aber du wirst dir auch die Gründer sehr angucken und hast über die letzten Jahre oder Jahrzehnte viele Unternehmer und Unternehmerinnen gesehen, erfolgreiche genauso wie nicht so erfolgreiche. Gibt es irgendwelche Patterns, auf die du achtest, die sich so rausgebildet haben, was gute, erfolgreiche Gründerteams ausmacht?
Also was das Modell angeht, habe ich 3 Hypothesen, die sich seit Ladenzeile eigentlich nicht verändert haben. Das ist, ich suche Unternehmen, die Daten aggregieren, die diese Daten mit Machine Learning verarbeiten und die idealerweise Netzwerkeffekte ausbilden. Wenn ich das 3 abhaken kann, ist es fast sicher, dass ich investiere. Dann ist sozusagen das Letzte, was dazwischen steht, noch. Und ich kann dir bei jedem Modell, wo ich investiert habe, erklären, wo ich diese 3 Faktoren abhaken konnte. Auch bei einem Gorillas übrigens. Und dann genau der nächste Schritt sind natürlich die Personen in der Phase, wo ich typischerweise investiere, also Seed, Pre-Seed ganz am Anfang. Da geht es hauptsächlich um Teams und das Wichtigste ist, ich will nicht sagen leider, aber die wichtigste Skill ist halt Sales Talent am Ende. Also die Hauptaufgabe eines Gründers oder einer Gründerin ist, Dinge zu verkaufen, sich selbst zu verkaufen, die Idee zu verkaufen. Es beginnt damit, die ersten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden. Denen musst du deine Idee verkaufen und die musst du dazu bringen, an dich zu glauben. Dann musst du dafür sorgen, dass die ersten Investoren und Angel-Investoren und Investorinnen an dich glauben. Und am Ende musst du natürlich kundenmassenweise überzeugen. Und das ist letztlich die Fähigkeit, gut Sales zu machen. Es gibt Leute, die sind keine Sales-Persönlichkeiten, aber haben so eine Art natürliche Autorität oder ein gewinnendes Wesen, was ihnen trotzdem hilft, obwohl sie keine aggressiven Sales-Leute sind. So, es gibt ein paar Product-Founder, die eigentlich eher technische Charaktere sind, aber denen man, also wo man zumindest weiß, die ersten 20 Kunden werden die bekommen, weil wenn ich sehe, wie die ihr Produkt demonstrieren, dann ist das überzeugend. Aber das ist vor allen Dingen auch der Hauptgrund, warum ich nicht investiere. Also wenn mir ich investiere viel oder habe in der Vergangenheit viel in Software SaaS investiert und werde das sicherlich auch weiterhin machen. Und wenn du dann ein Team von 3 oder sogar 4 Leuten hast und niemand davon hat entweder Sales-Erfahrung oder schon mal eine Sales-Organisation aufgebaut, oder es ist sich noch niemand, so im schlimmsten Fall ist niemand sich klar darüber, dass einer von diesen 3 irgendwann also Revenue Officer werden muss oder eine Sales-Verantwortung übernehmen muss, dann ist das ein klares No-Go und in der Regel habe ich zumindest das nicht bereut.
Einer der vielleicht nicht besten, aber mindestens euphorischsten Salesmenschen, die ich kenne, ist dein Mit-Podcast-Host, Philipp Glöckler, der wirklich ja unerschrocken Menschen versucht, für Themen zu begeistern.
Er hat es ja auch bei dir geschafft. Grund die Vermarktung auch bei uns. Ja.
Ja, er hat ja vor ein paar Jahren, glaube ich, im Zug zwischen Hamburg und Berlin geschafft, dich für diese Podcast-Idee zu begeistern, die dann irgendwann so rund um Corona das Licht der Welt erblickt hat und euch ja auch einfach wahnsinnig viel Sichtbarkeit gegeben hat. Was würdest du heute machen ohne den Podcast?
Gute Frage. Also ich bin sehr glücklich im Nachhinein, dass ich den Podcast oder wir den Podcast gestartet haben. Und Philipp war nicht der Erste, der das probiert hat. Ne? Also es spricht wirklich für seine Hartnäckigkeit. Philipp Westermeier hat es lange, oder was heißt lange, Jahre vor ihm auf jeden Fall, auch schon versucht, mich zu, hat irgendein Talent gesehen und versucht, mich zu überzeugen. Und ich habe mich einfach nicht getraut, kann man sagen. Das hat Philipp Glöckler dann geschafft. Was würde ich sonst machen? Also ich mochte schon immer publizieren. Früher habe ich gebloggt. Es gibt ein paar soziale Netzwerke, auf denen ich so längere Ideen manchmal publiziere. Das heißt, ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich von mir aus einen Podcast gestartet hätte. Ich glaube, es liegt mir, ich glaube, das Medium liegt mir. Ich bin per se ein eher introvertierter Typ und der große Vorteil von Podcasts ist natürlich, dass wir beide jetzt quasi fast intim miteinander sprechen, aber dass im Fall von unserem Podcast es dann zum Beispiel 40.000 Leute hören können. Ne? Und das ist irgendwie einmal das, die größten Fußballstadien eigentlich, die da zuhören können. Es fühlt sich aber eben nicht so an. Das ist ein großer Vorteil des Mediums. Deswegen hoffe ich so ein bisschen, dass ich so oder so da gelandet werde. Aber ja, wenn nicht, würde ich wahrscheinlich noch bloggen. Aber ob das so viele Leute erreichen würde am Ende? Ich würde Newsletter schreiben natürlich. Doch, ich würde wahrscheinlich sagen, ich glaube, die neuen Blogs sind eigentlich Newsletter. Und ich glaube, Newsletter ist auch eine gute Strategie, so die Filter von Plattformen zumindest vorerst noch zu umgehen. Also auch da gibt es, glaube ich, Tendenzen. Und E-Mail ist bei weitem nicht das beste Protokoll der Welt. Das habe ich auch gelernt, weil ich selber inzwischen Newsletter publiziere. Aber wahrscheinlich würde ich sagen, deutlich mehr Zeit in Newsletter stecken. Und vielleicht sogar einen täglichen Newsletter oder verschiedene thematische Newsletter. Das würde wahrscheinlich am zeitgemäßsten sein und meinem Naturell am meisten entgegenkommen, ja.
Wenn wir uns hier in einem Jahr wieder treffen, gesetzt den Fall, für eine weitere Podcast-Aufnahme, was wären die Themen, über die wir dann reden würden? Glaubst du, die LLMs haben sich bis dahin nochmal dramatisch weiterentwickelt? Würden wir anders auf E-Commerce gucken? Was glaubst du, wäre dann so Talk of the Town?
Wir werden noch mehr über Robotik reden, glaube ich. Also gerade so sagen, im Backoffice, wenn man so möchte, des E-Commerce in der Logistik, wird es eine Riesenrolle spielen. Auch auf der Last Mile wird es vielleicht in Deutschland noch keine Rolle spielen, aber es wird auf jeden Fall eine Vision sein, die sehr greifbar ist. Die LLMs werden sich oder die Chatbots werden sich signifikant weiterentwickelt haben, vielleicht nicht dramatisch, aber so ich sehe jetzt auch wirklich keine Wand, gegen die KI läuft oder so. Das halte ich für Quatsch. Ich glaube, es gibt noch sehr gut entweder erkaufbare mit Rechenleistung Gewinne oder durch neue Ansätze, World Models, bessere Daten. Gibt es, glaube ich, noch ausreichend Möglichkeiten, die Modelle zu verbessern. Wir würden wahrscheinlich im Zusammenhang mit KI noch mehr über Energie reden. Das wird der erste, zusammen mit Daten, der erste Bottleneck werden. Das ist relativ klar. Wir sollten schon mehr über die gesellschaftlichen Auswirkungen reden. Also es gibt sagen, zwei bedrohliche Trends. Also einerseits, dass das natürlich wieder größtenteils bei Unternehmen entwickelt wird und getrieben wird von Unternehmen, die nicht in der EU sitzen und nicht in Deutschland sitzen. Das sagen, könnte problematisch werden langfristig. Und auch weil unter anderem dann die Steuern fehlen, um eventuelle adverse Effekte durch KI, also tatsächliche Jobverluste oder so, zu mitigieren. Darüber werden wir in den nächsten 5 Jahren, glaube ich, sprechen müssen. Es gibt keine einfachen Ansätze dafür, glaube ich. Aber es ist ein Problem, mit dem sich Europa auseinandersetzen muss.
Also, wir packen es auf die Redaktionsliste. Vielleicht sprechen wir dann in einem Jahr nochmal dazu. Danke, dass du heute unser Gast warst.
Ich habe zu danken.
Du hast ja genug Podcasts pro Woche aufzunehmen. Noch mehr Infos zu Pip und zu allen anderen Podcasts gibt es wie immer unter amazon.de/podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, dann gibt es mehr von diesem Content. In dem Sinne, viele Grüße nach Berlin und danke für deine Zeit.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.